Wie kam der Bergbau nach Herten und was, wenn das gar nicht passiert wäre?
Hör mal, Herten, das Spezial.
Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Hör mal, Herten. Heute mit Peter Kitzolkohn als Gast. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Außerdem mit dabei mein Kollege Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir sprechen heute über den Bergbau. Der ist jetzt 25 Jahre schon nicht mehr in Herten, seit 10 Jahren nicht mehr in Mahl. Und spätestens vor 10 Jahren, 2015, ist diese Ära komplett hier zu Ende gegangen. Und das ist Anlass genug, einmal nochmal zurückzublicken und zu gucken, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Wie hat sich das entwickelt und wie ist vor allen Dingen Herten daraus entstanden? Weil Herten an sich, so wie wir es heute kennen, das gab es damals noch gar nicht, bevor der Bergbau da war. Herr Kitzolkohn, stellen wir Sie erstmal vor. Verraten Sie erstmal, wer sind Sie, was machen Sie?
Ja, mein Name ist Peter Kitzolkohn. Ich bin in Herten geboren, bin dort zur Grundschule oder Volksschule hieß es damals noch gegangen. Dann später bin ich dann aufs Gymnasium gewechselt bis zur mittleren Reife. Und danach, ich wollte kein Abi machen. Irgendwie passte das alles nicht. Und dann habe ich eine Lehre gemacht als Starkstromelektriker auf der Zeche General Blumenthal in Recklinghausen. Das war 67 bis Anfang 71. Und habe dann noch ein halbes Jahr dort gearbeitet, unter Tage als Revierelektriker. Und dann kam die Bundeswehr, damals galt die Wehrpflicht ja noch, die 18 Monate. Und da ich wieder nicht ohne Geld sein wollte, habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich zur Bundeswehr und möchte auf jeden Fall studieren. Das hat dann mit der Offizierausbildung und dem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in München, Neubiberg, dann geklappt. Und danach bin ich dann ein bisschen durch Deutschland gewandert in der Luftfahrzeugtechnik. Ich habe dann zwischenzeitlich während meiner Bundeswehrzeit 87 geheiratet, habe meinen Hausstand allerdings damals schon in Herten gegründet. Und weil meine Frau auch ist gebürtige Malerin, aber mit dem vierten Lebensjahr ist sie nach Herten gekommen. Und aus beruflichen Gründen, sie war Lehrerin, konnte nicht so ohne weiteres versetzt werden. Und wenn wir dann versetzt worden wären, dann wäre ich schon wieder am nächsten Standort gewesen. Mhm. Ne? Also das war die Schwierigkeit, damals haben wir Herten gemacht. Oh ja, und daraus sind dann insgesamt 20 Jahre geworden in verschiedenen Tätigkeiten. Ich war ingenieurmäßig sehr stark involviert für die Hubschrauber Bell UH-1D. Das waren diese Teppichklopfer und vom Geräusch her. Ne? Und dann später, zum Schluss war ich für Ausbildung und neue Datenverarbeitungsprogramme und so weiter für die Konzeption dafür zuständig, nicht für die Umsetzung.
Wie kam es denn dann zu Ihrem großen Interesse an der Geschichte? Muss ja auch da irgendwann entstanden sein, oder?
Ja, irgendwann hab ich in der Zwischenzeit gesagt, ja, was mich interessiert, ist eigentlich die Schellebecker Geschichte. Wie ist was entstanden? Was ist da passiert? Und ich habe dann nach meiner Pensionierung habe ich dann den Arbeitskreis Schellebecker Geschichte gegründet, der monatlich eigentlich tagt. Mittlerweile sind wir bei 173 Tagungen, die wir gemacht haben. Und haben versucht, alles mal so ein bisschen aufzuarbeiten, zu gucken, wie ist Schellebeck überhaupt entstanden, was waren die Knackpunkte in der Geschichte, wie hat sich nach den Kriegen der Ortsteil entwickelt. Das ist eigentlich eine spannende Geschichte und im Zuge dessen bin ich dann natürlich auch von dem Uwe Hauschild damals angesprochen worden, ob ich nicht bei dem Geschichtskreis Schlegel und Eisen mitmachen wollte. Und ja, die Zeche in Schellebeck gehörte ja auch zu Schlegel und Eisen. Und um da noch mehr Informationen zu bekommen, ja, war ich dann da mit dabei.
Ne? Und inzwischen sind Sie sowas wie ein wandelndes Lexikon. Ne? Wenn man Sie was fragt nach, was war 1800, wenn ich Sie fragen würde, was war 1885 im Hertener Bergbau, da würden Sie doch nicht sagen, oh, keine Ahnung.
Nein, dann würde ich nicht sagen, dann würde ich jetzt sagen, das Jahr kann ich jetzt nicht genau definieren, was los war, aber wir steckten in den Anfängen. 1872 kam der Bergbau mit Ewald, mit der Gründung von Ewald, 1872 auch Schlegel und Eisen in Disteln, wo man heute ja gar nicht mehr weiß, dass da auf diesem riesigen Gelände, wo heute der Baumarkt, Aldi und noch weitere sind, mal ein riesen Zechengelände war mit einer eigenen Ziegelei und solche Sachen.
Ja, die Straßennamen erinnern noch dran. Die Zechenstraße zum Beispiel, ja, die hinter diesem Komplex ist, auch wenn es sehr klein ist. Aber
das war ja auch auf Schlegel und Eisen in Langenbochum ein heißer Kampf mit dem Bürgermeister. Wie sollen denn da die Straßen benannt werden? Und wir haben uns dann Gott sei Dank durchsetzen können, dass sie Bergbaucharakter hatten, ne? Wie Glückaufring und Flötsgrätchen und solche Sachen.
Mit welchem Bürgermeister mussten Sie sich da zoffen?
Das war damals der Uli Petzel. Mhm. Also, aber das war nicht.
Naja,
ne? es ging um die Sache.
War kein Krieg.
Und war kein Krieg, es war wirklich eine sachliche Diskussion, was denn da gemacht werden sollte.
Kommen wir vielleicht, wo wir gerade schon im 19. Jahrhundert waren, kommen wir jetzt mal zu den Anfängen. Wenn wir ganz weit zurückgehen ins Mittelalter, 1050, das war das Jahr, wo Herten das allererste Mal erwähnt wurde. Hertenä hieß es damals, in der Abtei Werden gibt es Werden an der Ruhr, da gibt es ein Dokument, wo das im Heberegister drin steht. Und Herten war dann wirklich fast 1000 Jahre lang relativ dörflich. Die ganzen Stadtteile, die es drumherum, die heute zu Hertenfest dazugehören, die gab es damals nicht als Stadtteile, sondern als Dörfer, Ortschaften, Siedlungen. Und so richtig los ging es dann ja erst im 19. Jahrhundert, Preußisches Reich und so weiter, da gehörte Herten dann ja auch irgendwann dazu. Herten ist ja auch immer wieder gewechselt. Mal gehörten sie zu Köln, mal zu Arnsberg, mal zu anderen Kurfürstentümern und Ähnlichem. Und dann war es 1870, ne? Da ging es dann zum ersten Mal los mit dem Bergbau. Mit Zeche Ewald damals. Das war
die erste Gesellschaft, die sich gegründet hatte und natürlich Bohrungen und so weiter gemacht hat, um zu schauen, ab wie viel Meter finden wir denn entsprechend die Kohlenflöze. Und kurze Zeit später fing man dann auch im Hertener Norden an. Und wenn man weiß, dass es ist ja nicht so, dass eine Schicht über der anderen ist, sondern dass irgend durch geologische Einflüsse und so weiter sich die einzelnen Schichten verschoben haben. Es gibt da Sprünge drin, es gibt da auch
manche Flöze laufen auch ja irgendwann aus.
Enden so ein bisschen, aber eigentlich, es gibt ungefähr über 30 Flöze, die übereinander sind.
Man muss vielleicht für heutige Leute noch sagen, was ist überhaupt ein Flöz?
Genau. Flöze ist eigentlich eine Kohleschicht.
Genau. Ne?
Die kann durchsetzt sein mit kleineren Gesteinsschichten. Die nennt man dann Berge, die dann später rausgeholt wurden. Ursprünglich hat man ja versucht, die wieder unten zu lassen, wieder einzublasen.
Das wäre natürlich schön, weil dann die Erde nicht so viel nachsackt, ne?
Ja, sie würde nachsacken, aber nicht so stark.
Genau.
Ne? Aber wir hätten die Halde Hoherwart nicht, ne? Zum Beispiel.
Ja, heute hätten wir dieses tolle Aussichtsgebirge, ne? Eigentlich nicht. Ne? Nee. Das ist richtig. Das ist eine der größten Veränderungen im Hertener Süden, was ja ursprünglich eigentlich mehr durch die Emscher ein Sumpfgelände war oder recht feucht war. Ne?
Das ist. Wie muss man sich das denn dann vorstellen, wenn die damals gebohrt haben? Haben die, wie hat man überhaupt herausgefunden, wo man bohren muss? Wie sind die auf Herten gekommen oder auf das Hertener Gebiet, sage ich mal?
Ja, man wusste einfach, dass sich die Kohleschichten oder Flöze und so weiter erstrecken in den Norden rein, dass sie so ein bisschen runtergehen, aber die schwanken so ein bisschen. Den höchsten Punkt haben wir ja bei dem Sattel, den wir haben hier, wo die Wassertürme draufstehen. Da ist so ein Riesenberg, der fällt dann zu Auguste Victoria nach Mal wieder ein bisschen ab. Aber ja, man musste gucken, wo findet man was in dem Bereich.
Aber es war im Grunde klar, dass man, also heute würde man sagen, auf Öl sitzt, ne? Also man saß auf einem Brennstoff.
Ja, man wusste es, man wusste bloß nicht, wie tief sind die, ne? Was muss man da drüber machen? Und bei 350 Meter hat man also dann schon die erste Kohleschicht erbohrt und das ging dann weiter runter und man hat so, wir haben noch eine alte Karte, Bergbaukarte, wo die Punkte auch eingezeichnet waren oder eingezeichnet sind, wo man gebohrt hat. Das waren nicht so viel, das waren so 2-3 Bohrungen und dann hat man gesagt, ja okay, das sieht gut aus, das passt und hat dann entsprechend einen Schacht abgeteuft. Ne? Mhm. Wobei eben ganz wichtig ist, dass viele Zechen sind immer auf Ortsgrenzen gesetzt worden. In Schellenbeck ist es ganz eindeutig, da ging das Gebiet von Disteln ging bis zur Polsumer Straße und dann kam Schellenbeck. Und genau auf die Grenze hat man die Schachtanlage gesetzt.
Und warum?
Ja, ganz einfach. Dann konnte man in den Verhandlungen mit den Gemeinden die eine mit der anderen so ein bisschen ausspielen. Nach dem Motto, wie kriegen wir das am besten hin und so weiter. Ne? Das hat damals recht gut funktioniert. Und es gab ja auch ein preußisches Gesetz von 1870, auch schon, was die Firmen oder Gewerkschaften damals beachten mussten, wenn sie eine Zeche anlegen wollten, dann mussten sie letzten Endes auch eine Kolonie für die Arbeiter machen. Das war die eine Geschichte. Die zweite Geschichte war, dass man gewisse Abgaben machen musste für die Kirche und für die Schulen. Und drittens war die Polizeistation, die auch eingerichtet werden musste.
Preußen, ne?
Haben, da war ja alles Polizei. Ne? Ja. Unsere Begriffe heute wie Baupolizei und so weiter kommen noch aus der, oder Gesundheitspolizei kommt noch aus dieser preußischen Zeit, als der Polizeikommissar oder Inspektor, der in den einzelnen Ortsteilen war, eigentlich für alles verantwortlich war. Ne? Er hatte für das Einwohnermeldeamt hat er einen Gemeindesekretär gehabt, aber er war der Verantwortliche. Ne?
Das heißt ja, dass die Zechen von vornherein schon so die Aufgabe hatten, wenn ihr irgendwo jetzt ein neues Bergwerk errichtet, dann müsst ihr quasi dafür sorgen, dass da auch eine kleine Stadt drumherum entsteht.
Nicht eine Stadt entsteht, sondern einfach war ursprünglich, dass eine Kolonie gebaut,
eine Siedlung
gebaut wurde für die Leute. Und da haben wir ja in Herten eine ganze Reihe. Ich habe das ja in meiner Bergbaukarte auch mal so ein bisschen aufgezählt, dass man das nachvollziehen kann. Und rundherum haben sich dann die Kaufleute angesiedelt. Das waren in erster Linie waren das immer erst die Fuhrunternehmer. Und da die ja Pferd und Wagen hatten, konnten die auch Material ranbringen und deshalb hat die Ehefrau dann meistens ein Geschäft aufgemacht.
Mhm.
Ja, das ist ganz klar nachzuweisen, dass es so war und hat auch funktioniert. Ne? Und,
ja. Ich bin in so einer Kolonie aufgewachsen, damals sagte man auch noch Kolonie.
Ja.
Und das war in Sudawich und es gab sozusagen den Dorfkern, es war genauso da, wie Sie das beschrieben haben. Der alte Dorfkern war ein ganzes Stück weg von der Zeche und von der Kolonie. Und es gab sogar 2 Sportvereine, ne? Den Arbeiterverein und den eher westfälisch geprägten Dorfverein.
Ah, ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, in vielen Gegenden dann so gewesen. Ne?
Es waren dann auch sehr stark die Führungskräfte der Zechen, die gesagt haben, lasst uns mal einen Verein gründen.
Mhm.
Ob das Gesangverein war, Sportverein. In Schellenbeck gab es ursprünglich einen Wanderverein, der dann nachher auch eine Turnerabteilung hatte. Später sind die ja dann zusammengeschlossen worden. Das war aber auch so ein Ergebnis des Dritten Reiches, weil man die Vereine unter Kontrolle haben wollte. Und dann hat man gezwungen, dass sie zusammengehen und mit ihrem Sportgroschen dann auch den Funktionär bezahlen konnten. Ne?
Und der Funktionär sollte ein bisschen auf Linie sein. Ne?
Der war immer auf Linie.
Ja.
Wenn wir nochmal ins 1900 jetzt zurückgehen, Herten hatte ja, bevor der Bergbau kam, ich glaube so circa 800 bis 900 Einwohner offiziell, also so viel wie heute ja auf einer Hausnummer 0 bis 100 wohnen ungefähr. Und dann explodierte es. Mit den Kolonien zum Beispiel, da kam ja sehr viel. Und da entstanden dann nach und nach jetzt die Stadtteile, ne? Wie Sie gerade ja schon sagten.
Ja, die heutigen Stadtteile.
Genau,
wo es ja früher so war, da gab es eben das Amt Herten oder die Gemeinde Herten, die aber nur aus Kurich Herten und so ein bisschen, ja, da ist eigentlich schon Schluss bestand. Und dann gab es die Bauernschaften Ebbelich, Langbochum, Scherlebeck, Disteln. Die gehörten zum großen Gemeindeverband der Landgemeinde Recklinghausen-Land mit Sitz in Recklinghausen.
Ne? Ja, wenn man das heute hört, ne, Dorf Langenbochum, ne, ja, heute ja, richtig ein, ja, so ein urbanes Gebiet. Ne?
Das ist fast ja schon eine eigene Stadt, ja, würde ich mal sagen.
Und zum Beispiel
ja
die Feldstraße, die da ja herführt, die hat ihren Namen wirklich auch aus der Zeit. Ne? Da waren einfach nur Felder und sonst nichts.
Das waren einfach Felder. Ursprünglich hat man ja die Straßen immer benannt nach dem Ort, wo sie hinführte. Da gab es die Straße von Recklinghausen nach Polsum. Ja, die wurde dann später zur Polsumer Straße. Und auch viel später kamen erst die Hausnummern. Ja. Ursprünglich waren ja die ganzen Bauernschaften durchnummeriert nach Entstehung der einzelnen Häuser. Nur, wenn man das mit über 100 Häusern machen muss, wie es dann in Scherlebeck in der Kolonie war, da hat man die nicht gefunden. Ne? Und deshalb ist dann so um 1908 hat man dann die Hausnummern eingeführt, Straßennamen und Hausnummern. Ne?
Das heißt, davor gab es das noch gar nicht. Auch wusste ich auch noch nicht.
Nein, da gab es nur die Bauernschaft und die entsprechenden Häuser hatten eine Nummer.
Mhm. Gut, wir haben ja gerade schon über Scherlebeck gesprochen. Es war eine Wiese, mehr oder weniger, ein Feld, bevor der Bergbau kam. Wie waren da so die ersten Schritte? Was hat man da gemacht?
Ja, als erstes kam letzten Endes ein Bohrtrupp, der entsprechend den Schacht abgeteuft hat. Dann gab es pfiffige Leute, die gesagt haben, oh Mensch, da wird eine Zeche abgeteuft, da mache ich eine Kneipe auf. Ne? Und der hat dann sofort als erstes hat er eigentlich mehr eine Kantine gemacht für die Verpflegung der. Und daraus wurde dann eine Gastwirtschaft, so wie in Scherlebeck ursprünglich die Gastwirtschaft Schrickel. Das war auch ganz interessant, das war der Gemeindesekretär, weil der hatte sehr früh mitgekriegt, dass da was gebaut werden soll. Hat er gesagt, okay, mache ich das auch. Hat sie dann nach ein paar Jahren dann verkauft, aber da war die schon gut gehend. Ne?
Ist das nicht Korruption?
Insiderwissen würde man heute an der Börse sagen.
Ja, heute würde man sagen Insiderwissen. Genau. Ne? Geschickt.
Aber damals funktionierte sowas. Das war, glaube ich, für manche dann eine einfache Zeit, um Geld zu verdienen, ne? Und
ja, klar,
was aufzubauen.
Aber es war auch schwierig. Die Kolonialwarenhändler, die hatten schon Schwierigkeiten, weil die Zeche für die Kolonie auch einen Konsum eingerichtet hatte.
Ah, okay.
Und dadurch beklagten die sich, dass das freie Unternehmertum da nicht besonders gefördert würde durch. Und dieser Konsum ist aber dann pleite gegangen, als 1903 bei einem großen Bergarbeiterstreik von den Bergleuten aber das Geld vom Lohn abgehalten wurde. Und dann hatten die gar nichts. Ne? Damals war ja eigentlich immer noch so, in den Geschäften das Anschreiben üblich, ne? Das kennt ja heute
auch. Das war
auch
in meiner Kindheit noch
ja,
so.
Ja, wir kennen das noch, aber heute kennt das keiner mehr. Ne?
Ja, heute gibt es dann so Dienste irgendwie, wo man sich Kredite aufnimmt oder so Klarna oder wie die alle heißen. Ne? Also es kommt wieder zurück, nur auf eine andere Art und Weise.
Genau.
Und mit Zinsen heute.
Das vor allen Dingen, das hat der Kaufmann damals ja nicht unbedingt gemacht.
Nee, beim Anschreiben zumindest, wenn das so beim Metzger und so war, nicht.
Beim Metzger, beim Bäcker sehr stark. Es sind auch viele dadurch pleite gegangen, ne? Dass sie keine Mittel mehr hatten und die Bergleute hatten auch kein Geld. Ne?
Ja, ja. Das reichte meistens wirklich nur waren ja meistens Wochentüten, die damals noch hatten. Ne?
Ich glaube, ja.
Es gab also Lohntüten. Es gab Wochenlohn und so weiter.
Und die reichten dann bis Freitag oder was?
Ja,
und,
je nachdem, ne? Ja. Die einen konnten gut wirtschaften, die anderen nicht so gut. Ne?
Und wenn der Papa zu viel Sprit getankt hat im Kolonialwaren, Kneipen, Gemischladen, tja.
Ja.
Ja, das hört man ja auch immer wieder, dass dadurch so Probleme entstanden. Ne? Der Weg nach Hause mit den vielen Kneipen, der hat vielen finanziell dann wehgetan.
Es gab damals auch von den Zechen ganz klare Auflagen, dass keine Kneipe direkt vor dem Zechentor eröffnet werden durfte.
Oh.
Es musste ein Stück weg sein.
Ja.
Die Kolonien selber waren auch immer ein Stück von der Schachtanlage entfernt. Damit wollte man verhindern, dass bei Unglücksfällen, die damals ja noch sehr häufig vorkamen und so weiter, sofort alle Familienangehörigen und so weiter vor dem
Zechentor sich
versammeln. Ne?
Das sieht man ja sehr gut in der Entwicklung mit Zecher Ewald, die ja das Gelände kennt man ja, wo die entstanden ist, aber die erste Kolonie, die ist ja quasi so südlich der heutigen Innenstadt entstanden. Ne? Also so Richtung, was ist das, Elisabethstraße und so diese...
Eine Karlstraße da unten, das war so die erste Elisabethstraße, war auch relativ früh, aber... Da kann ich die Daten nicht aus dem Kopf
so sagen. Pi mal Daumen auf jeden Fall. Aber es ist von quasi von der Stadtmitte aus gewachsen nach in den Süden hinein. Ne?
Wobei dann als 1898 die Gewerkschaft Hibernia Schlegel und Eisen übernommen hat,
jetzt noch eine Kleinigkeit. Wir hatten ja gerade schon Flöz erklärt. Gewerkschaft muss man, glaube ich, auch erklären. Ist nämlich nicht wie heute die Gewerkschaft.
Nicht wie heute Gewerkschaft, sondern die damals Gewerke.
Genau.
Und Gewerke abgeleitet. Also
eigentlich eine,
Beruf. Ne?
Eigentlich sowas wie eine Kapitalgesellschaft.
Ja,
ne? Also wäre heute sowas. Ne? Also man ist
eher, das waren die Vorläufer von den Aktiengesellschaften.
Genau.
Ne? Die,
also man musste, um damals in eine Gewerkschaft zu gehen, im Grunde Millionär sein.
Ja, schon viel Geld haben.
Also nach heutigen Maßstäben.
Ja.
Ja, also Sie waren bei der Gewerkschaft Hibernia, die in Langenbochum Schlegel und Eisen übernommen hat, ne?
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Genau, gute Frage.
Ja, und da gab es den Berchard Behrens, der war also sehr stark bemüht, auch seine Belegschaft zu halten, hat deshalb in die Kolonien investiert.
Mhm.
Und dann hat er auch sehr stark darauf geachtet, er wollte unbedingt die Schachtanlage Schlegel und Eisen 5-6 in Schärlebeck als Musteranlage ausbauen. Dadurch haben wir eine sehr große Kolonie gefunden, wo die Grundstücke sehr groß waren. 4 Familienhäuser waren zwar bescheidene Quadratmeter, da waren 3 Räume mit 16 Quadratmeter oder sowas, die zur Verfügung standen. Das war natürlich nicht viel, ne? Bei den vielen Kindern, die es damals auch noch gab. Aber es sollte eine Mustersiedlung werden und dazu haben wir auch dann in Schärlebeck einen wunderschönen großen Park gekriegt mit so einem Musikpavillon drin, wo dann die Bergkapelle sonntags morgens zum Frühkonzert aufgespielt hat. Also man hat schon sehr, sehr viel gemacht für die Belegschaft.
Ja.
Das sieht man auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es auf Schlegel und Eisen auch ein eigenes Waschhaus, wo die Frauen mit ihrer Wäsche kommen konnten und die Waschmaschinen da bereitstanden. Und wenn sie dann fertig waren, haben sie die wieder mitgenommen nach Hause. Da haben wieder dann andere dran verdient, dass sie die Leute dann mit ihrem Auto gefahren haben und solche Sachen, ne?
Wo kamen eigentlich die Leute her, die nach Herten gekommen sind?
Es gibt
da gibt es ja einige Herkunftsländer und Gegenden und ich glaube am Anfang waren es auch hier so einfach westfälische Arbeitskräfte, die...
Ja, es waren von den Bauernhöfen waren es natürlich Leute, die alle da nicht genug Arbeit hatten und dann zu
Und das reichte aber bald nicht mehr aus.
Das reichte nicht aus und dann hat man zum Beispiel in Schärlebeck für den Bau der Kolonie viele Italiener geholt.
Oh.
Die haben also die Kolonie gebaut damals.
Und heute eine Eisdiele.
Genau.
Ja.
Eine gibt's noch.
Genau. Und dann kamen 2 große Gruppen. Es kamen aus dem Posener Raum Arbeitskräfte und es kamen aus Ostpreußen.
Mhm.
Die Ostpreußen waren im Regelfall alle protestantisch.
Mhm.
Die Posener waren streng katholisch, wollten aber auch noch ihre polnische Sprache weiterhin pflegen. Deshalb gab es sonntags auch in der katholischen Kirche einen polnischen Gottesdienst.
Ah.
Ne? Das war damals üblich. Allerdings auch die Pasteure waren da ein bisschen immer skeptisch, ob die das auch alles so richtig machen, weil sie die Sprache auch nicht kannten. Aber da haben große Verdienste gehabt die Franziskaner aus Stuckenbusch. Die haben rundherum sehr stark die polnisch sprechende Bevölkerung da entsprechend betreut.
Schon verrückt, ne?
Ja.
Ja. Und manches bleibt bis heute übrig. Also polnische Gottesdienste kenne ich immer noch.
In Mal
in der katholischen.
Auch,
ja. Genau, in Mal wird das noch zelebriert sozusagen und es wird auch immer noch gut besucht. Also diese Tradition wird aufrechterhalten. Über die Jahrzehnte kamen dann ja noch aus ganz vielen anderen Ländern Leute hinzu, weil halt ja Arbeitermangel herrschte. Ja, was haben wir denn noch?
Wir hatten also Tschechen, die gekommen sind. Jugoslawien damals sind viele Arbeitskräfte noch hierher gekommen und dann später auch in den 60er Jahren die Türken, ne, die man dann geholt hat. Ne? Das war eigentlich die größte Gruppe. Ne? Ja. Die Griechen hat man nicht geholt für den Bergbau, die haben in Herten bei Hertha gearbeitet.
Warum das so aufgeteilt ist, ist wirklich kurios, ne? Aber es ist ja genauso. Man hat das so assoziiert, Griechen, Hertha, ja, Türken, Zeche.
Ja, aber Griechen und Türken haben sich nie ja, gut
stimmt.
verstanden.
Da haben sie auch
das
recht.
Muss man berücksichtigen und daraus ist es entstanden.
Und bevor es unter Tage eine Keilerei gibt,
ja, hat man ja. darauf verzichtet. Ne?
Witzig.
Ja.
Ja, und leider ansprechen muss man ja auch, es gab ja in den 1930er Jahren nicht nur Leute, die freiwillig hier hingekommen sind. Ne? Das,
ja, es kam natürlich mit dem Krieg, kamen dann auch die Zwangsarbeiter, ne? Die man beschäftigt hat. Da gibt es eigentlich zwar schon Bruchstücke an Informationen drüber, aber ich habe zum Beispiel nie eine Liste gefunden, wie viel von den Zwangsarbeitern sind denn unter Tage verunglückt, ne? Und sind vielleicht sogar unten geblieben, weil man gesagt hat, die nehmen wir nicht, holen wir nicht raus, ne? Weil man ansonsten versucht man ja alles, dass man die Bergleute zumindest noch wieder rauskriegt, auch wenn sie tödlich verunglückt sind, ne?
Ja gut, in den 30er Jahren hat man vieles unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise nicht dokumentiert, ja, was nicht sein durfte sozusagen. Aber das nur der Vollständigkeit halber wollte ich das auch mal mit erwähnen, ja, weil das glaube ich viele
ganz,
Leute
ganz
auch nicht.
Das ist wichtig, ne?
Denen ist das auch nicht so bewusst, das waren Tausende, ne? Also das war jetzt nicht nur eine Handvoll Menschen.
Es waren schon eine ganze, das Zwangsarbeiterlager in Langbochum, das war recht groß, ne?
Wo stand das da?
Das, wo heute das Kardinal von Galenheim steht, das Altenheim steht da. Und das war groß. Daneben war auch noch ein Kriegsgefangenenlager. Die mussten teilweise auch im Bergbau arbeiten.
Weiß man, ob man die auch so ähnlich wie Menschen im Konzentrationslager behandelt hat, also auch so ausgehungert hat? Oder wurden die schon eher als Arbeitskraft gesehen, die man auch verpflegt und so?
Man hat sie schlecht verpflegt.
Ja.
Also das muss man schon sagen. Und auf dem Friedhof in Langbochum, auf dem Kommunalfriedhof da, Scherlebeck-Langbochum, liegen eine ganze Reihe. Da von den Zwangsarbeitern, die umgekommen sind. Ne?
Weiß man was drüber, wie die deutschen Bergleute auf ihre Kumpel reagiert haben?
Das ist so ein bisschen schwierig. Nach dem Krieg würde ja nie einer zugeben, dass er entsprechend die misshandelt hat oder sonst was.
Na, aber möglicherweise
haben die Leute nur berichtet drüber, was sie denen Gutes gemacht haben. Ne? Dass sie denen die Kartoffelschalen über den Zaun geschmissen haben und solche Sachen.
Ja.
Also da bin ich sehr skeptisch, wenn ich solche Sachen höre. Und die Brotration, die sie hatten, das war sehr wenig. Also es reichte vielleicht knapp zum Überleben, aber wenn man dann noch schwer arbeiten musste, auch die Frauen, die über Tage am Leseband und so weiter die Steine aus der Kohle da rausklauben mussten, das war schon eine harte Arbeit da.
Das vergisst man ja vielleicht generell auch. Man sieht ja so, halt wenn man Bilder aus dem Bergbau sieht, die schweren Maschinen und so weiter, aber gerade in der Zeit war es halt noch nicht so, dass man so dermaßen viel an Maschinen im Einsatz hatte und das war richtig harte körperliche Arbeit. Ne?
Mit Hacke wurde zum Teil gearbeitet und die Kohle da rausgebrochen.
Ja.
Und mit Preslufthammern irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ab wann.
So in den 20er Jahren kamen die auf. Und aber bis das sich komplett durchgesetzt hatte, das war dann, ja, mein Großvater, der hat auf Schläge und Eisen gearbeitet, der hatte noch berichtet, dass sie sehr viel die Kohle mit der Schippe da rausschaue.
Unglaublich.
Auf die... große Bänder gab es ja noch nicht, da gab es so Rüttelrutschen, wo man dann die Kohle so transportieren konnte, bis sie dann an einer Stelle dann in die Waggons da verladen wurden.
Das ist ja eine unheimlich, wie soll man sagen, robuste Technik, eine sehr rudimentäre Technik auch so, ne?
Also da ich ja selber im Bergbau gelernt habe, aber das war schon eine Zeit, wo die Streckenquerschnitte relativ groß waren. Man hat nur große Flöze abgebaut von großer Mächtigkeit.
Und damals wurde auch in ganz kleinen...
Damals wurde auch so bis 50 oder 70 Zentimeter
das heißt, Höhe. Das heißt jetzt wieder für Nichtkundige, die Kohleschicht war nur 50 Zentimeter hoch.
70 Zentimeter hoch, dann lohnte sich da schon richtig. Aber da konnte man nicht aufrecht stehen. Ne? Das hat man dann mehr oder weniger so im Liegen dann mit der Hacke dann rausgehackt und rausgekratzt. Ne?
Und hat gehofft, dass einem kein Steinbrocken auf die Rübe fällt.
Ja, das ist die Angst bei den Bergleuten war groß, dass was passieren konnte. Und ich sage immer, es gibt immer zwei Möglichkeiten, die Angst zu bekämpfen. Ist einmal beten und einmal saufen. Manche haben auch beides gemacht. Ne? Also,
ich kenn genug.
ja, können sich. Also es war wirklich eine knallharte Arbeit, bis man dann später tiefer die Kohle abbauen konnte. Da waren dann die Schichten dann, je tiefer wir kommen, desto dicker waren sie.
Ah, das wusste ich auch noch nicht.
Das sind so, zum Schluss hat man 3 Meter hohe Flöze gehabt, ne? Das war kein Problem. Ne?
Und da rattert mit dann eine Maschine drüber und kein einzelner Kerl mit einer Spitzhacke.
Nee, der hat nur, wenn er irgendwo mal was wegkratzen muss, weil es gerade stört oder sowas. Ne? Aber das ist schon ein gewaltiger Unterschied gewesen. Ne? Dafür auch entsprechend Tiefe. Und das ist auch unser Anliegen gewesen vom Geschichtskreis, so ein Modell zu machen. Wie weit sind denn 1000 Meter tief? Ne? Mhm. Also 1000 Meter Entfernung, ja. Aber wenn man mal überlegt, wie sieht es nach unten aus, dann verschätzt man sich sehr schnell. Ne?
Das ist eine ganze Strecke und man fährt da auch gar nicht mal, also man fährt da relativ lange. Ich bin damals in der Hart der Schacht von AV, kurz bevor der stillgelegt wurde, gab es ja so Konzerte und so unter Tage. Da bin ich damals öfters mal mit runtergefahren für Foto und Video und sowas und das war schon auch ein komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man dann hochguckt und denkt, da ist jetzt ein Kilometer einfach nur Stein über einen und Erde und da ist... Wenn jetzt was passiert, es gibt nur diesen einen Schacht. Also ich finde, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass es dann damals so war, man musste irgendwo noch reinkriechen oder so, das ist ja gruselig.
Ja, also. das war schon, aber die Not, ne, zwang die Leute letzten Endes im Bergbau ihr Geld zu verdienen.
Ja.
Und wenn sie dann einigermaßen noch die Chance hatten, ein Stück Land zu haben, weil sie ja vom Land kamen, um dann Kaninchen zu züchten und so weiter, Gemüse anzubauen,
dann konnte man wenigstens leben.
Dann konnte man überleben bei der Geschichte. Denn die Familien haben früher eine ganz andere Vorratswirtschaft treiben müssen. Ne? Nicht wie wir heute. Wir können bis um 20 Uhr oder 21 Uhr noch in den Supermarkt gehen und noch was holen. Und ansonsten ist eine Pommesbude oder ein Kiosk noch auf. Ne?
Damals wurde alles eingekocht und getrocknet und haltbar gemacht und so. Ne?
Ja, man wusste ja nie, was kommt. Ne?
Ja.
Genau.
Gut, aber umso erstaunlicher, dass dann Herten gar nicht mal so viel später zur größten Bergbaustadt Europas wurde. Also was die Fördermenge angeht, jetzt nicht von der Fläche her, aber Herten war halt der große Player sozusagen in Europa, was den Bergbau angeht. Und das innerhalb so kurzer Zeit. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Das war 1977 war das mit Ewald, wo es angefangen hat. Und das 78.
Nee, so. Du sagtest 1977.
Ja, das wäre ein bisschen spät.
Genau, da waren wir schon Richtung absteigender Ast.
Genau, und gerade mal 50 Jahre später ist Herten quasi schon eine riesige Stadt. Nochmal 20 Jahre drauf oder so und wir sind die größte Bergbaustadt Europas. Wenn man sich mal so die eigene Lebenszeit vergegenwärtigt, was sich da so in der eigenen Stadt verändert hat und dann mal überlegt, okay, damals ist von der freien Wiese zur richtigen belebten Stadt ist das in einer Lebenszeit entstanden? Das ist schon beeindruckend, muss ich immer wieder feststellen. Ja,
das ist schon faszinierend bei der ganzen Geschichte.
Das war so eine Art Goldgräberstimmung damals.
Ja,
ne?
das war wirklich Goldgräberstimmung und Wilder Westen auch in verschiedenen Sachen, bis alles mal richtig geregelt war und so weiter. Ne? Der Dorfpolizist in Schellebeck hat sich mal an die Zeche gewandt und hat gesagt, ich möchte gerne Blendläden haben, weil die bösen Buben mir abends immer die Scheiben einschmeißen, wenn ich beim Schein der Petroleumlampe meine Berichte schreibe. Ne?
Das glaube ich. Also auch dieser Wilde Westen, ne? Da kamen ja auch verwegene Typen zum Bergbau, ja. Ne? Weil das war ja schwer, die Arbeit, und also unter Lebensgefahr hat man gearbeitet. Da kam jetzt nicht ein gut situierter Bürger hin, sondern Leute, die ums Überleben gekämpft haben.
Ja, wo die Not eigentlich ja. die getrieben hat, hier, da gibt es Arbeit, da kann ich leben. Dann hat man denen natürlich auch alles in den buntesten Farben ausgemalt, wenn man sie angeworben hatte. Und dann war es doch nicht so.
Und ob die so hinterher sich immer so polizeimäßig brav verhalten haben, ne?
Es sind alles Menschen.
Ja.
Und damit gibt es auch böse Buben da drunter.
Genau.
Ja. Gut. Kommen wir mal so ein bisschen auch wieder mit dieser Frage im Hinterkopf, was wäre, wenn es nicht passiert wäre. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Vor allen Dingen nach dem Krieg. Da ist ja dann nochmal Zeit des Wirtschaftswunders, wie gerade schon gesagt, größte Bergbaustadt Europas. Da ist ja noch eine Menge passiert, bis ja so in die 70er hinein vor allen Dingen.
Ja, klar. Bis nach dem Krieg war eigentlich der Bedarf an Kohle groß. Ne? Die Eisen- und Stahlindustrie war ein großer Absatzmarkt, und auch für Hausbrand und so weiter brauchte man einiges, und da wurde gefördert und weiterentwickelt bei der ganzen Geschichte. Ne? Und obwohl man so dann doch rechtzeitig schon merkte, dass es immer wieder so Absatzkrisen gab, ne? Und nichts. Und dann hat man schon ganz bewusst auch die Ruhrkohlen AG gegründet, wo man alle Zechengesellschaften zusammengefasst hat, um dann zu sagen, wie können wir insgesamt überleben. Und letzten Endes wussten alle, irgendwann ist vielleicht mit der Kohleförderung Schluss. Ne?
Ja, weil immer tiefer wird auch immer teurer, ne?
Ja, aber man brauchte auch nicht mehr, ne? Mhm. Es kam das Erdöl auf den Markt.
Ach ja, genau, 70er Erdgas, Jahre.
Ne? Mhm. Ja. Und damit war der Bedarf an Kohle nicht mehr so groß. Gut, man hat Kraftwerke gebaut, das war recht gut, aber
Kokereien gab es auch noch reichlich, ne?
Gab es auch noch, ja, wobei wir auf Ewald keine hatten, soweit ich weiß. Und auf Schlegel und Eisen in Langenbochum war eine. Die ist aber nur bis 1943 in Betrieb gewesen. Dann ist sie durch Bombentreffer so stark beschädigt worden, dass man sie aufgegeben hat. Ne? Mhm.
Muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, was eine Kokerei ist. Kennen vielleicht auch nicht mehr alle.
Kokerei ist...
da gibt es Koks.
Ja, nee, aber nicht im heutigen Sinne. Ne? Letzten Endes wird unter einer hohen Temperatur wird der Kohlenstoff zusammengepresst oder zusammengebacken, und die Gase, die in der Kohle sind, die werden freigesetzt und dann entsprechend genutzt für verschiedene andere Sachen.
Genau, und was überbleibt, ist praktisch noch heißer brennender Brennstoff.
Kohlenstoff, ja, der dann abgelöscht wird und dann gebrochen wird, dass man den auch im Ofen verwenden kann.
Ja. Ne? Und die Industrie braucht natürlich Koks für Stahl, ne?
Ja, für die Stahlherstellung brauchte man eine Menge Koks, ne? Um das eben aufschichten zu können und dann entsprechend das Erz verflüssigen können oder reduzieren können.
Als Kind habe ich noch einen Kohleofen immer beheizt bei uns. Ja. Den habe ich immer gerne gemacht, ne? Mit erst das Holz anstecken und so. Und wir hatten Koks und wir hatten Kohle. Und ich habe natürlich sehr gerne mal eine Schippe Koks drauf getan. Man durfte aber nicht zu viel Koks nehmen, weil das wurde richtig heiß.
Wurde zu heiß, ne?
Ja. Ja, da ist ja der Ofen nachher weggeschmolzen fast.
Ja, also ich meine, da kann einem wirklich das Ofenrohr durchbrennen und sowas. Ja,
oder die Herdplatte wurde glühend. Ne?
Ja, genau.
Das kam dann schon öfters vor. Ne?
Ja, aber was ich dann umso interessanter finde, ist, dass Herten als Stadt ja relativ früh auch schon mit anderen Methoden angefangen hat, wie Fernwärme beispielsweise, so ein Fernwärmenetz aufzubauen. Ja. Würde man jetzt denken, so eine Bergbaustadt, ja, die heizen alle weiterhin mit Kohle, ist ja wahrscheinlich dann auch relativ günstig für den Einzelnen. Aber trotzdem hat man relativ früh schon mit den Gaswerken auch und dann halt später mit der Fernwärme auch andere moderne Arten da etabliert.
Ja.
Aus also, heutiger Sicht sehr klug.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da die Härtner Stadtwerke, die ja, für die ist es heute immer noch die Vorteil.
Die machen halt immer sehr, ein gutes Geschäft. Die waren sehr früh am Start, früher als andere. Das ist natürlich für heute ein Wettbewerbsvorteil. Ne?
Ja, klar. Es gab aber auch ursprünglich in Disteln noch ein kleines Gaswerk.
Ja, wo war das?
Ja, das ist direkt gegenüber die Straße, die ich glaube, Distelner Straße ist es sogar, die, wenn Sie bei dem Baumarkt rausfahren, zur Kaiserstraße, über die Straße drüber und dann meine ich hinter der Eisenbahn.
Ach da, ja. Das. Ja, sind auch so Spuren, die man heute dann wahrscheinlich gar nicht mehr findet. Ne?
Genauso wie es da man noch die Spuren findet von der von dem Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke.
Ach du grüne Neune.
Ja, das waren Teestuben, die die Zechen angelegt haben. Tee, Kaffee und Tabak, die man kriegte und dann Limonade, damit eben die Bergleute, wenn sie von der Schicht kamen und Durst hatten, nicht unbedingt sofort in die nächste Kneipe gingen.
Ist ja krass.
Das ist eine ganz tolle.
Also nach dem Motto, raucht ihr lieber eine, ja, ist gesünder.
Genau, genau. Ne?
Zum Piepen.
Und ja, da gab es vor jeder Zeche, gab es da. Und das in Disteln kann man auch noch sehen. Das müsste man jetzt mal ein Bild rausholen, dann
ja,
würde
man
das erkennen.
Alkohol war, glaube ich, schon tatsächlich, sagen wir mal,
ein Problem. Ne?
Ein Problem,
genau. Viele Bergleute, allein durch die Angst, die sie hatten, haben sich dann so ein bisschen betäubt bei der Geschichte.
Mein Vater hat immer einen guten Spruch gebracht dazu. Der hat auch gerne mal einen zu viel. Also der war unter Tage auf König Ludwig. Und der hat gesagt, ach, ein guter Bergmann, der muss auf dem Stempel schlafen können. Der meinte seinen Rausch ausschlafen können, während der Schicht.
Ja, gut.
Ja, also das haben damals viele, ich habe das auch in der Bergarbeitersiedlung bei uns mitgekriegt, da haben viele gesoffen.
Ja, Alkohol war ein Problem. Ja, deshalb hat die Zechengesellschaften eben gesagt, wir müssen da was gegen tun.
Eine Teestube.
Und hat da solche Kaffeestuben eingerichtet. Ne?
Wahrscheinlich mit mäßigem Erfolg.
Ja, die waren aber ganz beliebt. Die haben sich gut gehalten.
Ah, okay.
Das war im Prinzip ein größerer Kiosk, ne? Wenn man heute sieht, wo
es eine Trinkhalle, würde man heute sagen. Ne?
Ja, Trinkhalle war
ja Trinkhalle ohne Alkohol natürlich, aber halt so vom Ambiente her, sag ich jetzt mal.
Lass uns treffen heute Abend, es gibt Limonade. Ich weiß nicht, ob sich das...
Das stimmt natürlich, das ist nicht so reizvoll.
Ja, ja.
Aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch viel drumherum entstanden, was den Leuten dann auch so ein bisschen Ablenkung geboten hat, ne? Dass sie gar nicht unbedingt jetzt zwingend den Alkohol bemühen mussten. Wenn ich so die ganzen Vereine und Aktivitäten sehe, die so nach und nach da gekommen sind. Ist ja Schärlebeck, Sie haben es ja gerade schon angerissen, auch Schärlebeck ist da ja ganz groß, da findet man ja jetzt jüngst erst den Männergesangsverein, 100-jähriges hat er gefeiert. Also da ist viel entstanden, um den Leuten auch dann die Zeit außerhalb der Arbeit ein bisschen zu verschönern. Ne?
Ja, auch man hat sich bemüht, ne? Als Sportvereine, Wandervereine, dann gab es die Arbeitervereine, die evangelische Kirche war da sehr führend im Anfang bei der ganzen Geschichte.
Ja, man musste ja so ein bisschen das Soziale drumherum auch, wie soll ich sagen, so etwas ordnen und
organisieren. Das war ja so der Pastor Bülow hat mal gesagt, ja, im Anfang gab es keine Organisation von den Arbeitern. Wie sollte das auch entstehen, wenn in einem Haus ein Italiener wohnte, ein Ostpreuße, ein Posener und vielleicht noch ein Westfale. Mhm. Die haben sich ja erstmal gar nicht richtig verstanden von der Sprache her. Ne?
Und wenn es Ärger gab, kam der überforderte Dorfpolizist,
ja,
der Preußische.
Hat dann irgendwann und hat dann die Leute eingebuchtet in seinem kleinen Gefängniszelle, die er hinterm Haus im Stall hatte. Ne?
Ja.
Also.
Oder als dann Herten richtig Geld hatte, da kam ja, ich glaube, wir hatten sogar einen Segelflugplatz irgendwann mal. Ne?
Ja, also, das kann man.
Herne Wanne, diesen Flugplatz.
Herne Wanne, der Flugplatz, ja. Der ist ursprünglich nicht als Segelflugplatz gegründet worden, sondern man wollte so einen kleinen Verkehrslandeplatz da entsprechend machen.
Mit Zeppelin.
Und, mit dem Zeppelin im Anfang noch, der dann kam zur Einweihung. Mhm. Ne? Und und dann die ersten Motorflugzeuge, die dann ihre Kunststücke gezeigt hatten.
Das müsste doch was für Sie sein als Luftfahrttechniker.
Ja, das hat mich auch schon interessiert, die Geschichte von dem Flugplatz Herne Wanne. Härtenwanne. Mhm. Das ist schon interessant, was da alles los war. Und wir haben allerdings auch in der Familie von meiner Frau, da gab es während der Nazi-Zeit, waren zwei Flieger unterwegs. Sie haben Zwischenlandung auf dem Platz gemacht und dann haben sie wohl Luftkampf geübt und der eine ist dann übermal abgestürzt. Ne? Oh, ja. Da gab es dann auch aus der Familie eine Tante und eine Tochter, die sind da, waren unter den Toten. Ne? Ja. Also das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Also es gibt so viele kleinere Geschichten alle. Wenn man,
ich sag ja, Sie sind ein wandelndes Lexikon.
Ja, gut.
Was ist denn so aus Ihrer persönlichen Vergangenheit vielleicht so eine Ihrer Lieblingsgeschichten, die Sie mit dem Bergbau verbinden?
Ja, gibt's da irgendwas? Was ich mit dem Bergbau verbinde, ist eigentlich, dass es unter Tage eine gewisse Kameradschaft gab, wo jeder dem anderen geholfen hat. Ja? Und das war, wenn man einen angesprochen hat, hat gesagt, du hör mal, ich habe jetzt hier ein schweres Ding, kannst mir eben helfen. Dann hat er das gemacht. Ja? Wenn heute ein Elektriker durch den Betrieb durchgeht, und die Neonröhren wechseln muss und sagt so einem, halt mal eben die Leiter. Ich muss am Mann und sagt, da hol dir doch einen zweiten von deiner Abteilung. Ne?
Oder die Vorschriften also, verbieten es, das gibt es auch häufig genug.
Ja, das ist eigentlich nicht so. Aber diese kleine persönliche Hilfestellung, ne? Auch die Bergleute untereinander, die haben sich geholfen, ne? Wenn einer einen Schuppen bauen wollte, dann hat er gesagt, komm, helf mal. Und der andere hat nicht gesagt, ja, was bezahlst du denn dafür? Nee. Ne?
Der hat aber erwartet, dass er vielleicht ein Bierchen und eine Frikadelle kriegt oder was.
Das war dann kein größeres Problem, aber war für denjenigen, der die Hilfe hatte, dann auch eine annehmbare Geschichte. Ne? Heute müssen wir eine große Firma beauftragen und vielleicht kommen wir auch dazu nochmal so ein bisschen, worum es geht, wenn wir jetzt unser Bergbaumuseum da in Langbochum versuchen, mal so ein bisschen in die Gänge zu kriegen. Wir haben ja da schon seit Jahren immer so eine Sammlung, wo ich sage immer ganz frech, wo viele Leute Sachen, die Leute mit nach Hause genommen haben, jetzt langsam zukommen, weil man die nicht mehr braucht für den Partykeller oder sowas, ne? Oder auch andere Sachen, viele Bücher, der Opa ist gestorben, der hat eine Riesensammlung gehabt und dann wird die uns angeboten, dann sagen wir, ja gut, wir nehmen die und gucken mal, was davon noch brauchbar ist oder verwertbar ist. Ne? Denn diese Atmosphäre, es geht nicht darum, dass man sagt, das Bergbau, das war alles klasse, das war alles toll, sondern das war der Broterwerb in der damaligen Zeit und der hat die Leute geprägt. Und diese Prägung, da wollen wir so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Und natürlich soll auch jeder mal wissen, was auf dem Zechengelände, wenn da heute tolle Firmen sind, die Wohnwagen ausbauen oder Laminat herstellen oder solche Sachen, was auf dem Gelände früher war, ne? Wie das aus war, um einfach zu wissen, wo sind unsere Ursprünge her, die uns da zugeführt haben, da so einen Ort zu machen. Ne?
Ja, die eigenen Wurzeln zu kennen, ist immer wichtig.
Ja.
Ich meine, deshalb blicken wir ja heute auch nochmal zurück auf diese ganze Geschichte. Und man, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wir haben gerade jetzt so in den letzten Jahren mit den ganzen politischen Diskussionen und es wird immer lauter, sage ich jetzt mal, in diesen Diskussionen, da wird ja auch häufig angemerkt, ja, es gibt keinen Zusammenhalt mehr. Ist das auch, weil der Bergbau nicht mehr da ist, kann das ein Faktor sein, warum die Leute halt nicht mehr so zusammenhalten?
Ich glaube, das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem. Für unsere Stadt ist natürlich als der Bergbau langsam die ersten Zechen geschlossen wurden, dann hat man ja auch nicht mehr oder hat die Bergleute dann auf andere Schachtanlagen gebracht. Die sind dann nicht zusammengewachsen. Die sind wieder bunt zusammengewürfelt worden. Und da ist natürlich auch etwas davon verloren gegangen, was früher da war. Denn wenn die Leute, die haben einen Steiger gehabt oder waren in einem Revier gearbeitet, die kannten sich alle, die sind zur Arbeit gelaufen, zur Zeche hin und dann auch wieder zurück. Ne? Und da ist natürlich viel Gesprächsstoff untereinander gewesen.
Klar,
ne? Da
war ganz viel sozialer
Kit. Das gibt's ja heute nicht mehr. Mhm. Heute sitzen wir im Auto, müssen vielleicht eine Stunde fahren, bis wir an unsere Arbeitsstelle kommen. Ja, und haben die Zeit auch nicht mehr, dann letzten Endes im Verein oder sowas tätig zu werden.
Ja, die Leute, das kann man wohl festhalten, sind heute deutlich mehr vereinzelt, mhm, ne, ja, als sie
genau,
als sie es früher waren. Trotzdem ist dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, den gibt es ja auch, also die Probleme gibt es ja auch in Ostdeutschland und irgendwo,
das,
wo
ja,
keine Zechen waren. Ne?
Genau, aber gerade was Härten betrifft, kann das ja durchaus ein Faktor sein. Ja, dann ist ja der Bergbau irgendwann, war die große Zeit vorbei. Ne? Das fing so in den 70er Jahren an in Härten, dass man so nach und nach sich davon verabschieden musste. Wie ging das vonstatten?
Ja, es war ein großer Schnitt, war auch nochmal die Katastrophe auf Schlegel und Eisen 1977 mit den vielen Toten da, die da waren, die 7 Tote.
Da
ging die Diskussion ja los, soll man die Zeche nicht sofort dicht machen nach dem Brand und so weiter und so fort. Dann haben sich aber, hat sich wohl der Bergwerksdirektor dann durchsetzen können, dass man gesagt hat, nee, wir machen weiter. Dann hat man 1978 noch den großen Förderturm da, den Schacht 4 nochmal wieder aufgebaut und gemacht. Der war leider dann nur 3 Jahre in Betrieb. Dann kam die Zusammenlegung schon mit Ewald und dann wurde nur auf Ewald.
Mit Schlegel und Eisen, ne?
Ja, Schlegel und Eisen und Ewald.
Ja,
okay.
Ach ja, verstehe.
Die gingen zusammen und dann hat man nur auf Ewald noch die Kohle rausgeholt, den die Schachtanlage zwar noch gehabt, um das Personal runterzubringen und so weiter und auch für die Wetterführung, das war schon wichtig. Ja, und dann wurde dann auf Ewald die Förderung eingestellt und alles nach Hugo gebracht. Das war so ein Schrittweise, ne? Letzten Endes.
Ich habe das damals auch so empfunden, dass die, ich weiß gar nicht, ob es organisatorisch immer wichtig oder nötig war, aber man teilt nicht mit, wir legen still, sondern man teilte damals ja mit, wir legen Bergwerke zusammen.
Ja.
Das löst weniger Schock aus, weniger Angst, weniger Proteste. Ne?
Ja, so nach dem Motto, es kommt nicht so schlimm, genau, als wenn wir sagen, wir stellen den Bergbau hier ein.
Ja, am Ende lief jede Zusammenlegung aber immer auf eine Teilstilllegung hinaus.
Automatisch, ja. Die Schächte wurden dann verfüllt und so weiter. Dann merkte man schon, hier geht so langsam dem Ende entgegen.
Ja. Ne? Aber zumindest die für die meisten Bergleute hieß diese Zusammenlegung, sie verlieren ihren Job nicht. Ne? Also sie wurden ja, weiter beschäftigt, zumindest die meisten.
Da muss man schon sagen, muss man eigentlich ein Lob aussprechen, dass man es damals geschafft hat, ohne große gesellschaftliche Konflikte diesen Abbau herbeizuführen. Der hat natürlich eine Menge Geld gekostet. Ne? Man hat immer die besten Schachtanlagen, die am meisten gefördert hatten, die hat man stillgelegt und hat andere wieder ausgebaut. Ja, das war nicht immer das Glücklichste, aber es war sozial sehr verträglicher Weg, den man gegangen ist.
Und ganz viele Leute haben sehr früh sehr viel Rente gekriegt, ne? Muss ja auch bezahlt werden.
Gut, ja, aber die musste bezahlt werden und das ist nur eigentlich schade, dass die Leute, die dann sehr früh freigestellt waren, sich eigentlich nicht so richtig engagiert haben. Ne? Die sind dann vielleicht frustriert gewesen und haben gesagt, ne, ich habe keine Lust mehr, ich beschränke mich auf meine Familie, mehr will ich nicht mehr und so weiter. Statt wie es früher üblich war, da war jeder in irgendeinem Verein. Ne? Man hat ja gesagt, 3 Deutsche, 4 Vereine oder sowas. Ne? Also ja. Das ist so ein bisschen dann auch dadurch verloren gegangen. Ne?
Auch und für die Wirtschaft auch eine Menge an Kompetenz. Heute würden solche Arbeitskräfte ja händeringend gesucht und eingestellt.
Ja,
ne?
Ich habe mal mit meinem Kameraden von Ahlhorn aus mit den Offizieren mal eine Besichtigung auf Schlegel und Eisen gemacht. Und als wir dann da mit dreckigen Händen unsere Butterstullen da gegessen haben, da sagt da einer dann, ja, sagt er, jetzt verstehe ich eigentlich meine Wehrpflichtigen, die ich habe, die aus dem Bergbau kommen, viel besser.
Mhm.
Von der Art und Weise, wie die miteinander umgehen, was das für eine Maloche auch ist unter Tage. Ne? Also ist schon eine interessante Geschichte.
Ja. Gut, und dann kam das Jahr 2000. Da war es dann ja, so langsam vorbei.
Ja, und es erinnern nur noch so ein paar Relikte dran, ne?
Ja, und mit dem Ende des Bergbaus ist dann leider auch so ein bisschen, dass die aufstrebende Stadt war keine aufstrebende Stadt mehr irgendwann, ne? Das muss man ja auch dazu sagen, beziehungsweise Herten musste sich andere Felder suchen. Ich meine, hat man geschafft mit Coca-Cola, mit Aldi, Schweißfurt natürlich, später Hertha, das sind natürlich so die ganz großen. Aber warum man sich ja auch ganz gerne an den Bergbau zurückerinnert, ist auch, es war eine Zeit des Reichtums in gewisser Weise, ne? Also sowohl für die Städte als auch für manche Menschen.
Ja, es haben viele davon profitiert, ne? Allein die Friseure, ne? Die hatten gutes Einkommen, die Leute konnten hingehen, die Ehefrauen sind dann wöchentlich, haben ihre Dauerwellen neu gemacht oder machen lassen. Und in diesem ganzen Umkreis, ne, es war Geld vorhanden, man konnte sich ein Auto leisten, die ganzen Autofirmen, die wir haben im Härtner Gebiet, die Autohändler, das ist alles in der Zeit nach dem Krieg entstanden. Das war aufstrebend und dann kam natürlich so eine Delle, ne, die dazu geführt hat, dass man das Auto vielleicht dann doch ein bisschen länger gefahren hat und sich noch nicht ein neues gekauft hat. Verschiedene andere Geschäfte haben sich ja auch verändert. Wir haben ja nicht mehr diese vielen kleinen Kolonialwarengeschäfte und so weiter. Das gibt es ja alles nicht mehr. Es gibt wo will man in Herten heute nochmal Porzellan kaufen in einem Geschäft? Ne? Es gibt keinen mehr. Ne? Es sei denn, Kaufland oder andere große bieten was an. Ne? Es sind schon gewaltige Veränderungen da in unserer Gesellschaft und auch die Technik, ne, die Computertechnik, die hat vieles verändert, ne?
Ja, in allen Bereichen. Da gibt es halt, glaube ich, keinen einzigen Arbeitsbereich, in dem die Digitalisierung nicht irgendwie ihre Spuren hinterlassen hat.
Bei uns ja auch. Wir haben vor 10 Jahren mehr oder weniger eine Zeitung produziert.
Ja.
Vor 20. Vor 10 fingen wir schon an, online zu arbeiten. Aber ich meine, anfangs war das hier, was wir jetzt machen, auch undenkbar.
Nee, das hätte man im Radio gemacht oder so, ne? Und selbst da nicht in der Ausführlichkeit. Und heute macht man es halt und jeder kann es unterwegs auf einem kleinen Gerät sich anhören. Ja.
Es war natürlich schwierig für die Stadt, wo diese vielen Arbeitsplätze schlagartig mehr oder weniger weggebrochen sind. Da gab es ja keinen Ersatz, ne?
Nein.
Alles, ja. Es war weg und auch das, was wir heute an Arbeitsplätzen haben, die auf dem Zechengelände angesiedelt sind, spiegelt ja nicht die Zahl wider, die früher da gearbeitet haben. Und rundherum ist so viel Neues eigentlich nicht gekommen. Ne?
Ja, das ist ein mühsames Geschäft, ne?
Ja, natürlich.
Also ich finde das, was in Herten passiert, relativ gut verglichen mit anderen Städten. Trotzdem, die Zahl alleine der Arbeitsplätze, die es unter Tage gab, die kann man oberirdisch gar nicht herstellen. Nee. Das geht leider nicht.
Aber immerhin, wenn man tatsächlich mal den Vergleich mit anderen Städten macht, wie beispielsweise Marl direkt nebenan, also Herten hat schon gut was draus gemacht aus seinem Erbe, oder? Also zumindest sind wir auf einem Weg, der vielversprechend aussieht.
Ich denke, dass der Weg recht gut ist, dass man versucht, dass man natürlich auch Geduld haben muss. Ne?
Ja.
Man kann nicht erwarten, dass morgen wieder überall alles blüht und das Geld zuhauf kommt. Ne?
Und
das
leider muss man ja auch sagen, der Bergbau hat ja nicht nur schöne Spuren hinterlassen, sondern auf den Bergbaugeländen liegt ja auch immer eine Menge Mist im Boden. Ne? Muss man ja, bevor man da neu baut, auch erstmal.
Man muss erstmal genau gucken, was los ist. Ja, das war damals ja üblich. Ne? Was hat man, diese Teerfarben, die man verwendet hat, um das Holz zu imprägnieren und so weiter, Schwellen und so weiter. Dann die Guckereien, da sind mit Sicherheit auch Flüssigkeiten im Boden versickert. Ja. Nein, man hat im Krieg auch teilweise die brennbaren Sachen einfach in den Boden abgelassen. Da kämpfen wir heute noch drum.
Ja.
Ne? Das ist natürlich schwierig. Ne?
Und das macht es eben für solche Gelände nicht so leicht, da mal eben schnell eine neue Firma drauf zu bauen. Ne? Nee. Beziehungsweise macht es auch teuer.
Ja, klar. Aber immerhin, man hat tatsächlich ja eigentlich mit dem Ende des Bergbaus in Herten schon so die Planung im Kopf gehabt und hat es auch angegangen. Ne? Und nicht wie in anderen Städten, wo man sagte, ja, gucken wir mal irgendwann und dann ja heute mal ein Brachland da. Also von daher ist Herten, glaube ich, ganz auf einem guten Weg zumindest. Das Ergebnis müssen wir noch abwarten.
Ja.
Gut. Ja, und wenn man jetzt nochmal so gesamt zurückblickt, ja, Schärlebeck gäbe es nicht ohne Bergbau, Langenbochum in der Form auch nicht.
Herten Süd
wahrscheinlich ohne, gar nicht. Ne?
Nee, das wären also größtenteils wahrscheinlich so westfälische Bauerndörferchen.
Ne? Müsste man jetzt so als Prämisse natürlich voraussetzen, dass jetzt auch in den umliegenden Städten kein Bergbau stattgefunden hätte, sonst hätten wir natürlich auch in Herten davon was mitbekommen. Aber nehmen wir jetzt mal an, diese Grenze wäre ein bisschen weiter südlich gewesen, wir wären zum Münsterland immer noch zugehörig. Ich glaube, dann wären wir irgendwie so, weiß nicht.
Kreis Coesfeld sowas.
Ja.
Ja, obwohl da gibt es auch viele Industrien, ne?
Ja, gut, inzwischen.
Die abgewandert sind so
inzwischen, ja.
Inzwischen. Eben, aber sonst wären wir heute, glaube ich, sowas wie Olfen oder so, wenn es hochkommt. Also das
wären kleinere Orte, die Bevölkerung wäre natürlich auch nicht so groß. Ne?
Nee, und hätte
das
sich.
Muss man ja auch sagen. Das ist.
Und ich glaube auch, Mentalität der Menschen wäre auch eine ganz andere. Das wäre ja ein ganz anderer Menschenschlag, ja, glaube ich.
Klar, also, die Landschaft und die Tätigkeit prägt die Menschen.
Ja. Wie sagt der Westfale, wenn er seinen Hof von Gott geschenkt gekriegt hat? Als erstes zu Gott, runter von meinem Hof.
Gut. Ja, mir fällt nichts mehr ein, ganz ehrlich gesagt. Habt ihr noch einen Aspekt, der wichtig wäre in dem Zusammenhang? Weil ich finde, wir haben jetzt einen schönen Rundumschlag gemacht.
Ja, eigentlich das, was uns bewegt vom Geschichtskreis, was wir erhalten wollen, ist eigentlich nur das Wissen darum, was passiert ist, wie hat sich der Ort verändert. Wir wollen nicht die Asche anbeten, sondern eigentlich nur dafür sorgen, dass man weiß, wie sie entstanden ist, kann man sagen. Ne?
Ja, ist immer gut zu wissen, wo man herkommt.
Ja.
Ganz genau. Ja, und das kann man, wie Sie schon sagen, in Ihrem Geschichtskreis erfahren. Man kann es zum Beispiel auch in der Maschinenhalle in Schärlebeck erfahren. Da war ja erst vor kurzem das Lichterfestival. Die Halle glüht, wird es ja genannt. Und da gibt es auch mittlerweile unglaublich viele Andenken. Es gibt einen kompletten Stollen, der sogar ja bis auf die Wände selbst, glaube ich, alles andere ist original von der Auguste Victoria noch. Also da kann man eine Menge sehen. Und generell, wenn man halt auf Schlegel und Eisen, auf Ewald sich ein bisschen begibt und mal sich umschaut, da ist so vieles noch von früher vorhanden, was wo man diese Geschichte anfassen kann einfach und direkt erleben kann.
Es ist so, wenn man auf dem Weißen Riesen da, dem Schacht 4 oben steht, auf der Aussichtsplattform, dann sollte man wirklich wissen, warum ist er denn gebaut worden und was ist die Ursache dafür, was war rundherum los, ne?
Und wenn man da oben steht, mag man gar nicht glauben, dass wir mal so eine Industriestadt waren. Es ist alles grün. Das ist,
ja,
finde ich immer wieder faszinierend.
Das erlebt man mit allen Besuchern, die man im Ruhrgebiet hat. Ne? Ob man auf Zollverein ist und so weiter. Ich war mal vor Jahren mit meinem Studienkameraden hier, habe den versucht, mal so ein bisschen Ruhrgebiet zu machen. Und die sagten auf einmal, ich habe gar nicht gewusst, dass das Ruhrgebiet so grün ist.
Die dachten alle, das ist wie direkt an der Kokerei.
Das dreckige, staubige, ne, ist vorbei.
Ja, aber auch letztens gab es ja so eine Veranstaltung mit Gravel-Bikes, nennen die sich, glaube ich, also so eine spezielle Art von Fahrrädern, da gab es eine große Veranstaltung auf Ewald und die Veranstalter kommen irgendwo aus ich glaube Hessen oder so, irgendwie so aus dem Raum und die waren dann ganz überrascht, wie schön das hier ist, dass man hier Fahrradwege hat, dass man hier eine Halde hat, über die man auch fahren kann und sowas, das haben die alles gar nicht erwartet, für die ist das irgendwie immer noch so dieses Industriegebiet und das war's dann. Aber ich glaube, da haben wir dann viel draus gemacht.
Ja. Apropos Halde, mir ging das auf der Halde so wie Ihnen auf dem Schacht 4, auf dem Weißen Riesen. Wenn man da oben steht und in die Landschaft drumherum guckt und stellt sich vor, der Berg, auf dem ich hier stehe, den haben die aus 1000 Meter Tiefe rausgekratzt, nach oben gekarrt, hier auf einen großen Haufen geworfen und ich stehe jetzt hier oben drauf. Also das ist schon verrückt.
Dann faszinierend,
ja. Ne? Das haben die sich damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass irgendwann die Menschen da mal mit elektronischer Musik ein Rave abhalten oder ähnliches.
Nee, aber es ist tatsächlich gut zu wissen, wo kommt es her.
Natürlich. Ja.
Und sich das mal so vor Augen zu führen, finde ich ganz schön.
Ich finde ja auch die Geschichte der Alder Hohe Wart auch ein bisschen wahnsinnig, ne? Mit dem Tunnel da drunter. Man hat quasi, das ist eine Bahnlinie, bauen wir halt einen Berg drüber. Also man war da sehr pragmatisch damals.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Kitzolkohn, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie immer eine Quelle für alles, was historisch Interessantes in Herten, wie der Kollege schon sagte, ein wandelndes Lexikon. ja, Jochen, dir auch dir. Dankeschön.
Ja, sehr, sehr gerne.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn ihr noch eine schöne Bergbaugeschichte habt, eine persönliche vielleicht sogar, schreibt uns einfach. haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook und bei Instagram auch. Und ja, sagt mal Bescheid. Wir sind gespannt, was ihr noch so zu erzählen habt. Ansonsten, tschüss.
Glück auf.
Glück ja. auf, genau. Glück auf.
Hör mal, Herten, das Spezial.